habe tatsächlich beim Schreiben darauf geachtet, eben keine wissenschaftliche Abhandlung oder sowas daraus machen zu wollen, sondern potenziell sind das kleine Texte, die ich auch für Leute aus meiner Familie, für Freundinnen und Freunde, die jetzt nicht so mit linken Begriffen oder in linken Debatten so drinstecken, dass ich denen das auch vermitteln kann oder da irgendwie meine Eindrücke oder so vermitteln kann. Und ich mache hier und da auch Lesungen zu dem Thema und da kommen auch tatsächlich Leute, die jetzt nicht irgendwie aus primär der linken Szene kommen, sondern die sich vielleicht auch mal am Rande mit Neoliberalismus oder so beschäftigt haben und dann denken, ach, das könnte ja interessant sein. Und ich mache eigentlich gute Erfahrung, dass es eben in diesem Format, was auch mal ein bisschen unterhaltsamer ist und so, dass man da auch mal ganz andere Leute ansprechen.
Das sagt Sebastian Friedrich hier zu Beginn der Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche. Sebastian Friedrich hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, Lexikon der Leistungsgesellschaft heißt es, ist bei der Edition Assemblage rausgekommen und ich möchte kurz zitieren aus dem Klappentext. Da heißt es, die neoliberale Ideologie prägt unsere Persönlichkeit, prägt unser Denken, unser Handeln. Während wir Sport treiben, wir in Datingportalen nach der Liebe fürs Leben oder dem schnellen Sex suchen, wir unser Rennrad das Treppenhaus hochtragen, wir herzhaft über die Prolls in der Eckkneipe lachen, wir mit einem Coffee-to-go bewaffnet im Stechschritt durch die Stadt marschieren und wir am Ende des Tages einmal mehr versucht haben, das zu verdrängen, was längst Gewissheit geworden ist, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, so der Klappentext vom Buch von Sebastian Friedrich, ein Lexikon der Leistungsgesellschaft ist das.
Ja, der Hintergrund ist der, dass ich immer so tagsüber an meinem Computer saß und irgendwie Textarbeit und so gemacht habe. Und währenddessen wollte ich mich natürlich auch ablenken und bin dann irgendwann in verschiedenen Ablenkungsminuten bis Stunden in so merkwürdigen Foren gelandet von Leuten, die sich so selbst vermessen und ihre Messergebnisse miteinander teilen und versuchen, ihr Leben so zu optimieren und das anhand von Daten machen. Das sind sogenannte Self-Tracker. Und weil ich immer noch nicht Lust hatte, weiterzuarbeiten an der eigentlichen Arbeit, die ich machen sollte, habe ich mich noch weiter in dieses Forum begeben und habe dann herausgefunden, dass diese Self-Tracker auch darüber diskutieren, was denn morgens gut wäre, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und sie kamen darauf, dass Butterkaffee anscheinend ziemlich beliebt ist oder dass Butterkaffee sehr gut geeignet dafür sei. Und das heißt, man trinkt morgens Kaffee und macht dann 40 bis 100 Gramm Butter oder so mit dazu und dann ist man viel, viel konzentrationsfähiger. Naja gut, diese kleine Geschichte, das war so der Einstieg dafür, weil ich habe dann gedacht, naja, das ist ja irgendwie interessant, dass irgendwie Quantified Self oder Self-Tracker, wie sie sich dann nennen, das war ein Phänomen, das mir bis dahin überhaupt nicht bekannt war. Und ich dachte, das wäre doch interessant, dieses oder auch andere Phänomene, mit denen ich mich dann später beschäftigt habe, die in meinem anderen Format aufzugreifen. Also häufig, wenn sich um so eine Ideologie wie Flexibilisierung und sowas dreht, entstehen dann lange wissenschaftliche Arbeiten, Doktorarbeiten oder sonst was, die sich mit diesen Leistungsgedanken und so weiter auseinandersetzen. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das in kürzeren Texten oder auch in etwas lustigeren Texten aufzubereiten. Und ich dachte, dass die Form eines Lexikon-Beitrags, der zunächst erstmal schnöde daherkommt mit einer Begriffsdefinition, Quantified Self ist dieses und jenes, dass das mit einem Bruch im Text, also nach 2, 3 Definitionssätzen, ein bisschen anderen Blickwinkel auf dieses Phänomen zu bringen, dass das vielleicht ganz, ganz sinnvoll wäre. Und habe dann eine Kolumne geschrieben für die Zeitung Analyse und Kritik, 3, 4 Jahre. Und aus diesen 26 Beiträgen habe ich jetzt dann dieses kleine Büchlein gemacht.
Bei der Edition Assemblage gerade erschienen, Lexikon der Leistungsgesellschaft von Sebastian Friedrich. Und das berührt einen Begriff ganz stark, der von Sebastian Friedrich auch mal ins Feld geführt wird, neoliberale Ideologie. Ist ja, wenn man das ganz, ganz vereinfacht sagen möchte, die Idee, weniger Staat, mehr Markt. Das ist jedenfalls eine Gleichsetzung in den Diskussionen um Neoliberalismus. Das soll, so die These von nicht wenigen Menschen, die Bezeichnung sein der aktuell herrschenden Ideologie. Aber nun mehren sich wiederum die Stimmen, die sagen, es gibt doch ein paar Anlässe, dass wir vielleicht darüber nachdenken sollten, dass der Neoliberalismus doch am Ende ist. Ja, sowas wie der Brexit zum Beispiel. Es wird also seit einiger Zeit das Ende des Neoliberalismus in Aussicht gestellt. Ob es der Begriff Neoliberalismus überhaupt trifft, haben wir auch Sebastian Friedrich gefragt.
Neoliberalismus ist tatsächlich, also einerseits erstmal ein relativ schwammiger Begriff, also fragst du 100 Linke, was ist Neoliberalismus, kriegst du 120 verschiedene Antworten und so. Ich bin mir dessen schon bewusst, trotzdem finde ich den Begriff sinnvoll, weil er eben verschiedene Dimensionen beschreiben kann. Also bis zu den 70er Jahren hatten wir eher ein nachfrageorientiertes Wirtschaftssystem und so und in den 70ern kann man ungefähr sagen, in manchen Staaten schneller und in manchen schleichender, haben wir einen Umschwung hin zu mehr Deregulierung, Privatisierung, Einschränkung von gewerkschaftlichen Rechten. Das ist, glaube ich, das, was man gemeinhin unter Neoliberalismus auch versteht. Und das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber die zweite Dimension eben ist die der Ideologie, also wie es in dem Klappentext dann steht, dass es unser Denken, unser Handeln bestimmt, die neoliberale Ideologie. Und natürlich geht es nicht bei einer Kritik von neoliberaler Ideologie darum, sich den alten Kapitalismus zurückzuwünschen der 50er und 60er Jahre, also einen Kapitalismus, in dem das fordistische männliche Ernährermodell vorherrschend war. Also es war auch eine Gesellschaft, in der es hochgradig Unterdrückung und so weiter gab. Dazu möchte ich persönlich nicht zurück in diese Gesellschaft, und abgesehen davon, ob ich das will oder nicht will, ist es auch gar nicht mehr möglich, weil eine ganz andere wirtschaftliche Situation heute vorherrscht. Das mal kurz als Einschub. Aber zum neoliberalen Ideologie, ich denke schon, dass diese neoliberale Ideologie, die seit den 70er, 80er und vor allem den 90ern jetzt in Bezug auf Deutschland Erfolge gefeiert hat, dass die was Spezifisches hat. Also eine Leistungsideologie gibt es schon immer. Mach was aus dir, dann schaffst du es auch und so. Das ist auch vor dem Neoliberalismus praktisch schon vorhanden. Aber der Neoliberalismus versteht, oder die neoliberale Ideologie hat auch ein Freiheitsversprechen mit drin. Also die Imperative, sei flexibel, diszipliniere dich, handle so, als wärst du selbst ein Unternehmen, schau auf dich selbst, treibe Sport, ernähre dich toll und so. Das ist zum einen sind das Imperative, um deine Position auf dem, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt und so zu verbessern. Zum anderen versprechen aber auch diese Imperative ein besseres Leben, ein schöneres Leben, ein glücklicheres Leben. Und naja, wenn wir den Neoliberalismus mal insgesamt betrachten, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern in der Welt, dann bringt er natürlich kein schöneres Leben für die meisten Menschen, sondern stärkere Konkurrenz und stärkere Ausbeutung.
Und wir bleiben bei den Imperativen an dieser Stelle, denn das heißt die gelungene Partnerschaft, der berufliche Erfolg, die körperliche Fitness oder aber Beziehungsprobleme, Arbeitslosigkeiten, Armut, alles und jeder und jedes wird einer psychologischen Betrachtung unterworfen. Alles ist irgendwie psychisch, sagt jedenfalls Angelika Krubner. Angelika Krubner wundert es auch nicht, dass die Psychotherapie einen nie dagewesenen Zustrom erfährt in diesen, wie sie es nennt, neoliberalen Zeiten.
Ich würde sagen sozusagen, dass der Neoliberalismus eine ganz bestimmte Art von Freiheit verspricht. Nämlich eine, die das individuelle Ich und nur das Ich ins Zentrum stellt. Und wenn das Ich ganz alleine verantwortlich ist für das individuelle Glück oder auch Unglück, dann hab's nur ich in der Hand, wie ich lebe, ob ich gesund bleibe, ob ich genügend Gesundheitsvorsorge mache, wie ich es tue. Und damit wird jede sozusagen Krankheit oder jeder Schicksalsschlag liegt irgendwie in meiner Hand. Also das ist sozusagen irgendwie der Subtext, ja. Und diese Freiheit, wie ich leben kann, sozusagen entpuppt sich natürlich als eine gänzlich marktförmige, was wir ja in der Alltagssprache merken, nicht? Wir fragen einander ganz selbstverständlich, was bringt dir das? Oder wo ist dein Gewinn? Auch wo ist der Preis, den du zahlst, wenn du dieses oder jenes tust? Ja? Das heißt, heute ist Individualität eine marktförmige, würde ich sagen. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht verwunderlich, dass wir zur permanenten Selbstsorge und Selbstoptimierung aufgerufen sind. Ja, das heißt, das äußert sich auch in den Selbsttechniken, die Menschen letztlich auch tun. Also sie gehen laufen, Sport, gesunde Ernährung, all diese Dinge. Und da kommt auch natürlich wird auch die Psyche ständig zu einer, ich möchte fast sagen, politischen Angriffsfläche. Im Alltag ist das ganz interessant zu beobachten, wenn Sie einen Fernsehbeitrag sehen, wo eine Familientragödie sich ereignet hat und aus dem Studio wird die Reporterin vor Ort gefragt über das Geschehen dort und dann wird sie gefragt, und wie geht's Ihnen, wenn Sie dort stehen? Ja, und ich finde das wirklich erstaunlich. Wir haben gar keine sachliche Berichterstattung mehr, die ohne die Person der Reporterin auskommt, sondern sie wird nach ihrer Befindlichkeit gefragt. Also es wird ständig zugegriffen sozusagen auf ihre individuelle Befindlichkeit. Und das, würde ich sagen, ist ein ganz massives Zugreifen auf psychische Vorgänge.
Sagt Angelika Krubner, die hat bei Mandelbaum vor kurzem etwas veröffentlicht. Wunderbarer Verlag Mandelbaum, nämlich die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus, eine Streitschrift. Und wir bleiben beim Neoliberalismus. In dem Fall aber bleiben wir dabei zusammen mit Björn Oehlers.
Die neoliberale Lehre ist zunächst mal eine akademische Lehrmeinung, die entstanden ist etwa in den 1920er, 1930er Jahren. Entstanden ist sie insbesondere aus einer Kritik an Weimarer Verhältnissen heraus, an demokratischen Parlamenten, an Eingriffen in die Wirtschaft unter sozialpolitischen Aspekten. Und gewollt war eine Neuauflage des Liberalismus. Der Begriff Neoliberalismus wurde erst später verwandt, aber genau das war beabsichtigt. Man wollte einen Bezug zum Liberalismus haben, jedoch ohne diverse Elemente desselben. Der Liberalismus war verbunden im 18. und 19. Jahrhundert damit, dass er Menschenrechte propagierte, dass er den Wohlstand der Nationen propagierte und es war die Utopie eines Kosmopolitismus damit verbunden. Und diese Elemente wurden in der Neuauflage kassiert. Übrig geblieben ist dann ein Bekenntnis zum Wettbewerb und zum Markt, insbesondere zu einer Wettbewerbsordnung. Und das lässt sich prima an einem der führenden Theoretiker des Neoliberalismus aufzeigen, nämlich an Hayek, der sehr umtriebig war ab den 1940er Jahren, dann auch die Mont Pelerin Society 1947 mit begründete, eine Art neoliberaler Think Tank. Und war letztendlich erfolgreich, dass ab der Krise Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre verstärkt neoliberale Elemente in Regierungspolitik aufgenommen wurde. Und spätestens mit der Regierungsübernahme in den USA durch Reagan und durch Helmut Kohl in Deutschland und Margaret Thatcher in Großbritannien war dann neoliberale Politik eindeutig ein Element des Regierungsprogramms. Zugespitzt würde ich sagen, neoliberales Denken ist autoritäres Denken. Ich erwähnte gerade, dass die utopischen Elemente kassiert wurden. Es dreht sich halt im Neoliberalismus nicht mehr um Menschenrechte, nicht mehr um Freiheit und Gleichheit und Eigentum durch Arbeit, was ja die Slogans des Liberalismus im 18. und 19. Jahrhundert durchaus waren, sondern es dreht sich um eine Wettbewerbsordnung. Und diese Ordnung ist eine Ordnung, die hergestellt werden muss. Es ist also keine Frage von laissez-faire, nicht von freien Marktverhältnissen, wo die Wirtschaft so entstehen kann, wie sie mag, sondern es muss eine Ordnung hergestellt werden. Und dieses Denken rund um die Ordnung zieht sich bei Hayek von vorne bis hinten durch. Das macht sich schon an seinem Sprachgebrauch bemerkbar. Man findet immer wieder die Forderung nach Unterwerfung, nach Anpassung, nach freiwilliger Konformität. Das sind seine Vokabeln tatsächlich. Und implizit ist auch, dass diese Wettbewerbsordnung durchgesetzt werden muss. Und um diese durchzusetzen, braucht es eines Subjekts, was sie durchsetzt. Und das kann letztlich nur der Staat sein. Und weil er sie durchsetzen muss, diese Ordnung, und laut Hayek auch in allen Lebensbereichen durchsetzen muss, läuft es auf einen allumfassenden und von oben nach unten durchstrukturierten Staat, man kann sagen einen autoritären Staat, hinaus. Autoritär ist auch die Form, in der Hayeks Lehre auftritt. Er hat das Ganze dogmatisch formuliert, zwar nicht als Dogmenkanon, das ist nicht so wie bei Friedrich Engels der Kanon des Kommunismus oder Sozialismus, aber letztendlich ist es eine dogmatische Lehre. Und das sagt Hayek selber auch, er würde die Freiheit vertreten und ein solches Vertreten der Freiheit und Verteidigen der Freiheit sei nur dogmatisch möglich, das ist seine Formulierung. Und eine dogmatische Lehre kann nur autoritär auftreten, weil sie jenseits von Begründung und rationaler Erkenntnis sich selber stellt.
Ja, soweit Björn Oehlers. Es gibt immer mal wieder Studien, die ja auf einen Zusammenhang verweisen, nämlich den Zusammenhang zwischen sozialer Bau und Rechtspopulismus. Vereinfacht gesagt, minderheitenfeindliche Tendenzen und der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte, die haben durchaus etwas miteinander zu tun und sie zeigen eine soziale Krise auf, eine latente soziale Krise. All das soll maßgeblich zusammenhängen mit der Liberalisierung des deutschen Sozialmodells, wobei da auch gefragt werden kann, ob es mal wirklich anders war. Vielleicht eine kurze Phase in den, sagen wir mal, 50er, 60er Jahren in der BRD. All das, diese Liberalisierung oder Neoliberalisierung, provoziert Angstzustände, welche Anpassungsbereitschaften erzeugen. Und es erzeugt einen Hass auf die, die es noch schlechter haben. So ungefähr die Ergebnisse all dieser Studien, die sich mit dem Thema befassen.
Mit dem Durchsetzen neoliberaler Programmatik ist verbunden eben auch eine Abkehr von Ideen von Solidarität, von Utopien, von Gleichheit. Und das wiederum bedeutet, die Menschen brauchen andere Orientierungspunkte. Und solche neuen rechten Parteien bieten genau das an. Die können sagen, naja, wenn es keine Solidarität gibt, gibt es zumindest ein Volk oder eine Rasse. Und auf das können wir uns positiv beziehen. Und das sind die Erklärungsmuster, die sie anbieten und die jetzt in diesen Zeiten den Menschen dann plausibler erscheinen. Denn die diverse rechte Parteien gibt es auch schon länger, aber die Wahlerfolge fallen halt genau in die Zeit, in denen die Menschen dann verstärkt nach Orientierungspunkten und Mustern suchen.
Ja, und da kann man mal genauer hinschauen, zum Beispiel auf die AfD tatsächlich, die ja sich immer mal wieder als Partei des kleinen Mannes darstellt und auch in jüngster Zeit versucht, Aspekte der sozialen Frage öffentlich zu thematisieren. Zum Beispiel, wenn sie ankündigen, dass sie sich bei den kommenden Betriebswahlen in den Betriebsräten etablieren möchten. Das alles soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Programm dieser Partei ein neoliberales ist. Das ist zumindest die These von Björn Oehlers.
Also wir haben es bei der AfD ja noch mit einer sehr jungen Partei zu tun. Und natürlich gibt es da verschiedene Flügel und ich denke auch eine Veränderung. Also diese Gründungsriege um Bernd Lucke, die ist ja ausgetreten, also die berühmten neoliberalen Professoren. Es gibt aber auch noch viele drin. Nur ist das Nebeneinander von völkischem Denken und neoliberalen Professoren ist da kein Zufall, weil es beides sehr gut miteinander übereins geht. Zum einen gibt es auch bei Hayek Bemerkungen zu Völkern. Er sagt, es sollen sich nur die Völker erhalten, die sich auch selber ernähren können. Also er denkt selber in Kategorien von Völkern. Und zum anderen gibt es eben diese Aufteilung von denjenigen, die erfolgreich sind. Und das sind die westlichen Gesellschaften, insbesondere Deutschland, ökonomisch erfolgreich am Weltmarkt und eben den Regionen auf der Welt, die nicht erfolgreich sind. Und das lässt sich durchaus aufteilen in völkische Kategorien. Es gibt eben das deutsche Volk, was erfolgreich ist, und es gibt die anderen Völker, die nicht erfolgreich sind. Und deswegen sollen die Früchte des Erfolgs auch nur denjenigen zukommen, die sie erbracht haben. Das ist die einfache Verbindung von völkischem Denken und neoliberaler Theorie.
Das Programm der AfD ist ein neoliberales. Das ist zumindest die These von Björn Oehlers. Er hat es auch in einem Text wunderbar herausgearbeitet. Der Text ist kürzlich bei Kritiknetz erschienen. Einfach mal Neoliberalismus, Oehlers und Kritiknetz in der Suchmaschine des Vertrauens suchen. Wir bleiben auch zum Ende der Nachrichten aus dem beschädigten Leben beim Thema, denn ab Donnerstag beginnen ja die Betriebsratswahlen und mit dabei ist eine Allianz aus dem Zeitschriftenprojekt Kompakt unter Jürgen Elsässer. Mit dabei ist die Neurechte Bürgerinitiative 1% und eine Betriebsgruppe mit dem Titel Zentrum Automobil e.V. Was sich dahinter verbirgt, David Beckrich vom Miteinander e.V. schaut drauf.
Die Initiative geht offenkundig von der selbsternannten Bürgerinitiative 1% aus. Das ist ja ein neurechtes Bürgernetzwerk, die eben versuchen, nicht nur im vorpolitischen Raum von Demonstrationen und Ähnlichem aktiv zu sein, sondern die eben am Beispiel eines Betriebsrates in Süddeutschland eben zu versuchen, in die Betriebe zu drängen, kurz gesagt in die Metallbetriebe, in die Großbetriebe. Und es gibt da ein Beispiel eines selbsternannten gewerkschaftlichen Antritts von rechts. Nun ist es ja bei Betriebsratswahlen so, dass zunächst erst einmal jeder sich, der sich fit fühlt, aufstellen lassen kann. Aber Betriebsratsarbeit, das muss man auch sagen, ist nicht so einfach, sondern da geht es ja um die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das heißt, es muss ein erhebliches Wissen da sein, es müssen auch Kompetenzen da sein hinsichtlich der Frage des Umgangs mit dem Betriebsverfassungsgesetz beispielsweise, hinsichtlich des Umgangs von Gesprächsformaten mit dem Arbeitgeber und hinsichtlich der Frage der betrieblichen Umsetzung von tariflichen Vereinbarungen. Und wenn ich das richtig sehe, dann wenden die Gewerkschaften DGB und IG Metall sehr viel Kraft auf, um in den Betrieben, in den großen Betrieben Betriebsräte zu rekrutieren und die auch zu schulen. Und das heißt, das wird für Leute, die sozusagen keinen gewerkschaftlichen Background haben, nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sondern das von außen herantragen an rechtsaktive oder affine Personen in den Betrieben, ein erheblicher Aufwand sein, dort tatsächlich reale Betriebsratsarbeit zu machen. Die Chancen, dass sie vielleicht gewählt werden, der eine oder andere vielleicht gewählt wird, die sind vielleicht gar nicht so schlecht im Hinblick auf die Frage der Zustimmungsbereitschaft zu rechten Positionen. Aber die konkrete Arbeit im Betrieb ist dann nochmal was ganz anderes. Ich glaube, es geht ihnen darum, ihre Basis zu verbreitern, ja, und eben einfach auch in gesellschaftlichen Segmenten präsent zu sein, die ihnen vielleicht bisher nicht so zugänglich waren, zumal es ja innerhalb des neurechten Netzwerkes auch eine sehr intensive Diskussion derzeit gibt, wie man denn die soziale Frage von rechts besetzen will. Da gibt es ja immer mal wieder so diskursive Vorstöße aus dem Umfeld des Instituts für Staatspolitik einerseits oder Björn Höckes andererseits. Aber man muss natürlich auch noch mal auf die Milieustruktur gucken. Also diejenigen, die das jetzt versuchen, in die Gänge zu bringen, das sind ja Leute, die kommen aus dem burschenschaftlich geprägten Spektrum. Das sind jetzt nicht Leute, die bisher durch eine große Gewerkschaftsaffinität aufgefallen sind. Und das heißt, der Weg ist, und da ist der Vergleich mit den 68ern in gewisser Weise richtig, ist der Weg weit. Es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied, nämlich dass diejenigen, die in den 70er Jahren in Westdeutschland in der linken Gewerkschaftsopposition tätig waren, die waren ja irgendwann sozusagen im Mittelbau des Gewerkschaftsapparates dann auch angekommen. Davon sind diejenigen, die da jetzt versuchen, das zu initialisieren, weit, weit entfernt.
Sagt David Bekrich mit Blick auf das, was am Donnerstag beginnt, nämlich Betriebsratswahlen. Da will die Neue Rechte mit einer, wie sie es nennen, alternativen Gewerkschaft antreten. Wie diese rechten Strömungen einzuschätzen sind, was sie bedeuten, dazu haben wir David Bekrich gerade gehört vom Miteinander e.V. Und das Ganze zum Ende hier der Nachrichten aus dem beschädigten Leben, die ja begannen mit einem Rundumschlag und dann letztendlich, wie immer, mit etwas Fragmentarischem über das, was man gemeinhin Neoliberalismus nennt.